Dann bitte ich noch um ein herzliches Willkommen für Jochen.
Ja, danke schön. Ich hatte 2018 schon die Ehre, mal hier einen Vortrag halten zu dürfen. Damals gab es noch eine Winkelkatze. Jetzt habe ich hier ein C4 oder S4. Ich habe mit dem VOG-Team geredet. Das neue Setup erfordert es gar nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt einen digitalen Ersatz für die analoge Winkelkatze, die mir ganz schrecklich fehlt. Mein Name ist Jochen Stärk. Ich war schon 2018 ganz schrecklich qualifiziert, so einen Vortrag zu halten. Ich bin bei der UN, da ist irgendwas mit einem E-Rechnungs-, also bei diesem komischen Cross-Industry-Invoice-Standard, da gibt's irgendwo was, wo ich mal was unterschrieben habe. Ich bin einer der, ich glaube, 28 Co-Autoren von diesem Zugpferd-Fakt-X-Standard. Das ist sozusagen aktenkundig. Außerdem bin ich natürlich hier Initiator von hocherfolgreichen Open-Source-Projekten wie Cuba Viewer und Mustang Project. Also ganz toll, um das irgendwie auf Elite-Partner irgendwie in mein Profil zu stellen oder so. Schon 2018 war ich schrecklich stolz auf meine Visitenkarte. Da steht Chief Zugpferd Amateur drauf. Gibt mir einfach zu viele Experten in dieser ganzen Gruppe. Genau. Wir reden über die vier Phasen, über E-Rechnungspflicht, sprich der Zwangsupload in die Staatscloud in den E-Rechnungs in den kommenden Phasen 2, 3 und 4. Die Phasen 0 und 1 haben wir dann auch noch. Und insgesamt reden wir über 10 Dinge, die Sie noch nie über die E-Rechnung erfahren wollten, aber zu erfahren gezwungen waren. Nämlich in ungefähr 18 Slides mit ganz schrecklich vielen Quellen, 32 Quellen per Bit.ly und per QR-Code und wer ganz datensparsam unterwegs sein möchte, auch hier ausgelegt. Also gibt viel zu sagen, ich sage viel und dann fangen wir immer mehr an zu spekulieren und irgendwann, also wir haben explizit, wenn wir über 10 Dinge sprechen wollen, haben wir mindestens 5 Dinge explizit zu sagen über diese E-Rechnung. Da wir hier, wenn ich mit 1 anfange, also mit B2B-Lesepflicht seit Anfang des Jahres, dann hänge ich da vorher noch eine 0, weil wir sind ja sowieso alle Programmierer und alle Listen fangen mit 0 an. Und es gab nämlich schon eine B2G, also Business-to-Government-Lesepflicht oder Schreibpflicht letzten Endes. Und jetzt gibt es halt seit 1. Januar 2025 gibt es eine Lesepflicht, dass B2B, also wenn ich von einer Firma schickt einer anderen Firma eine Rechnung ab 250 Euro, die andere Firma muss diese Rechnung jetzt sogar dann entgegennehmen, wenn die Rechnung elektronisch gestellt wird. Und zwar speziell in einem XML-Format oder in diesem komischen Zugpferd-Format, was ein PDF mit eingebettetem XML ist. Dann haben wir die Schreibpflicht, die kommt dann ab 1.1.2027 für Firmen unter 800.000 Euro Jahresumsatz und ab 1.1.2028, Entschuldigung, für Firmen über Jahresumsatz und ab 1.1.2028 für alle. Das heißt, dann gibt es kein Papier mehr, dann gibt es auch kein PDF ohne XML mehr. Vielen Dank. Und dann kommt eine, das steht schon im Gesetz, und dann kommt eine Übertragungspflicht, nenne ich jetzt einfach mal Phase 3, wo dann diese Rechnung auch an die Finanzbehörden übertragen werden muss. Da steht im Gesetz, dass das kommen kann. Also steht drin, dass das BMF mit dem Bundesrat interessanterweise zusammen ein entsprechendes Gesetz veröffentlichen darf, um Näheres zu klären. Und dann kommt es europäisch. VAT in the Digital Age, ganz toller, griffiger Name, wieder. Gibt es schon Richtlinien, leider Gottes, die dann auch von Deutschland und von anderen Staaten implementiert werden müssen. Da geht es um die grenzüberschreitenden Rechnungen innerhalb von Europa. Und dann haben wir noch ein paar implizite Dinge, die man so gar nicht erwarten würde. Also erstens die GOBD seit 1.1.25 jetzt de facto verpflichtend für alle und kostenlos. Wir bezahlen keinen Cent dafür, super. Also GOBD machen richtig Spaß, das sind diese Zusatzarchivierungspflichten, die man eigentlich haben sollte. Ist Verwaltungsrecht, Wikipedia sagt, das ist rechtlich tendenziell eher verbindlich tatsächlich für Menschen. Und dann gibt es noch ein paar Prozessänderungen, mit denen wir dann halt leider leben müssen. Dann reden wir über die Validierung und wie das ganze Verständnis so war von den Aufwendungen und Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Zukunft können wir dann vielleicht uns was sparen oder was auch immer. Und wir reden über Zertifikate und Zertifikatsfolgekosten. Zertifikate im Sinne von sowas wie ISO 27000, also weniger über SSL-Zertifikate. Aber wir fangen noch vor der 0 an. Wir fangen mit der minus 1 an. Warum machen wir denn das Ganze? Wir hatten B2G, gab es 1995 einen Report, da hat Dänemark leider Gottes einigermaßen glaubhaft und wiederholt behauptet, sie würden jetzt ganz viel sparen mit dieser E-Rechnung an Behörden. Das heißt, sie haben gesagt, sie sparen jetzt 100 Millionen Euro im Jahr, weil den schickt jetzt jeder letzten Endes UBL. 100 Mega-Euro, könnte man schon sagen. Und dann hat die EU gesagt, na gut, dann machen wir es halt jetzt hier so, dass das jeder können muss oder jeder annehmen können muss. Und da gab es dann die Richtlinie 2014/55 EU. Und ja, das war ein abgegrenzter Bereich, letzten Endes B2G. Das kam dann alles bis 2018, war so die aktive Phase bis 2020. Ist jetzt mehr oder weniger gegessen. Aber noch ein ganz anderes Thema. Plötzlich hat 2019 Italien gesagt, okay, wir machen das Ganze jetzt auch mal für B2B. Also wir machen das Ganze, wenn eine Firma eine andere Firma eine Rechnung stellt, dann muss das jetzt auch mal so ein bisschen XML und so weiter. Und wir waren ganz überrascht, als wir 3% Umsatzsteuer gespart haben. Da reden wir auch richtig viel Geld, das sind dann schon Giga-Euro. Das ist so interessant, dass jetzt Frankreich unmittelbar kommt, das auch einzuführen und Deutschland dann auch was gesagt hat. Das gab dann eine Richtlinie 2025/516, das ist diese wieder diese europäische Richtlinie. Genau. Und im Grunde dadurch, dass dann 2024 durchgesickert ist, dass da eine europäische Richtlinie kommen wird wegen grenzüberschreitend, da kann man dann auch sehen, dass das Wachstumschancengesetz 2024 noch schnell abgesetzt wurde. Schön wäre es gewesen. Noch schnell eingeführt wurde. Und das Wachstumschancengesetz ändert das Umsatzsteuergesetz. Und das heißt, im Umsatzsteuergesetz steht jetzt drin, dass hier XML und so. Und das Umsatzsteuermeldesystem, das ist auch eine fantastische Geschichte. Das kommt dann auch. Also im Moment haben wir die Situation, dass wir so jeden Monat oder alle drei Monate eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen. Das müssen wir dann quasi für jede Rechnung einzeln machen. Genau, Details zu B2G. Da war noch was mit diesem komischen EN 16931. Also im Rahmen von diesem 2014/55 hat die EU gesagt, na dann macht mal. Und ihr, CEN, erlasst mal eine Norm dafür. Also DIN ist so die deutsche Normungsbehörde, das CEN ist die europäische und das ISO ist die internationale. Also hier, CEN, mach mal Normen, hier so, wie so geht. Und da steht zum Beispiel in den, die hat verschiedene Unterteile, 1 bis 8 oder sowas. Und 1 und 2 sind kostenlos verfügbar. 1 steht Rechnung und Rundungsregeln drin und solche Geschichten. Und in 2 stehen die Liste der erlaubten Syntaxen drin. Die ist sehr kurz. UBL oder CII. Also UBL ist ein XML-Format oder CII ist Cross-Industry-Invoice, ist auch ein XML-Format. Und irgendwas steht noch in der Randnotiz von einem komischen Format namens Edifact. Das ist aber kein so wirklich vollwertiges Format. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Die X-Rechnung haben wir dann, wie gesagt, spätestens seit 2020 ziemlich flächendeckend. Die X-Rechnung ist die deutsche Konkretisierung des EN 16931 Standards oder die deutschen Behördenanforderungen an das EN 16931 Standard. Da steht dann zum Beispiel drin, dass eine Postanschrift verpflichtend ist. Also in der EN ist das optional, aber in der X-Rechnung steht drin, okay, hier steht bei uns im Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz, dass wir die Postanschrift oder die, wie heißt dieses, nicht Bankschließfach, Postfach, danke, Postanschrift oder Postfach muss angegeben sein. und wollen über IBAN bezahlen, wollen Ansprechpartner haben, wollen eine Lightweg-ID, das ist eine Identifikation von der empfangenden Behörde, die haben interessanterweise dann logischerweise die Firmen nicht. Und die wollen möglicherweise das Konto, so ein bisschen, das Konto wurde ausgebuht und abgelehnt. Im gesamteuropäischen Kontext gab es bei der Abstimmung zur EN 16931, da ging es um die Core-Invoice, da ist nicht streng genommen nicht mal unbedingt Verwaltung gemeint, aber da hat man gesagt, okay, also das Konto macht sowieso niemand außer Deutschland, nehmen wir nicht mit rein. Und die X-Rechnung hat dann gesagt, ja, hier brauchen wir aber, weil wir verlieren Steuergelder, wenn wir jetzt das Konto nicht mehr ziehen können, deswegen ist das dann von hinten durch die Brust ins Auge in einem anderen Format wieder eingeführt worden. Stufe 1, Lesepflicht, haben wir seit Anfang diesen Jahres. Das heißt, B2B, Gewerbetreibende müssen Rechnungen elektronisch, beispielsweise per E-Mail, annehmen, XML-Rechnungen in diesem UBL- oder CII-Format. Auch die X-Rechnung ist definiert für UBL oder CII. Zugpferd spannenderweise nur für CII. Auf gut Deutsch, eine Firma muss jetzt eine E-Mail mit einer komischen XML-Datei annehmen als Rechnung und bezahlen, also verarbeiten und dadurch auch wieder GOBD. Viel Spaß. Übrigens erlaubt es auch Zugpferd, also PDF mit dem XML, aber ums XML kommen irgendwie nicht rum. In diesem EN 16931 Umfang schon mal mindestens. Und irgendwie hatte ich so das brillante Bedürfnis, unbedingt mal eine Visualisierung dafür schreiben zu wollen. Deswegen habe ich mich beim Prototype Fund beworben, der war ja auch gleich gestern hier, die Marie einen Workshop gehalten hat oder sowas. Und die haben dankenswerterweise das sogar angenommen und haben ein Projekt finanziert, wo noch gar nicht klar war, dass das überhaupt mal irgendwann verpflichtend wird. Diesem Cuba Viewer heißt dieses Ding, kann man sich quasi diese laut Gesetz ja nicht menschenlesbare XML-Datei annehmen und einigermaßen menschenlesbar ausgeben lassen. Genau. Und Umfang ist relativ klar, ist derzeit EN 16931 und wird auch in Zukunft EN 16931 sein. Man arbeitet aber an einer Neuauflage. Die wird man nämlich spätestens für die Schreibpflicht brauchen. Wenn wir ab dem 1.2027, wie gesagt, für kleine Firmen und ab 1.2028 kein PDF und kein Papier mehr verschicken, dann haben wir eventuell ganz tolle Anforderungen an sowas wie, vielleicht möchte ich mal eine Sammelrechnung schicken oder vielleicht möchte ich mal eine Bruttorechnung schicken. Das geht im Moment noch nicht, da gibt es einen Workaround, aber der ist lustig. Wir sparen dadurch, aber das ist ganz toll, weil die ganze Volkswirtschaft Deutschland hier so, wir sparen mindestens 11 bis 14 Giga-Euro. Tolle Sache. Wir reden hier über sowas wie 4,5 Millionen betroffene Firmen nur, also sowas wie 2,5 Millionen normale, 1 Million Handwerker, 1 Million Freiberufler. Und die schicken insgesamt so, wir wissen gar nicht, wie viele Rechnungen gerade im Moment kursieren, aber wir digitalisieren sie schon mal. Die Schätzungen gehen bei mindestens 1,2 Milliarden Rechnungen pro Jahr oder sowas oder auch mal 2 oder 3 oder 4. Dafür gibt es eine schöne Einheit, das sind Hertz, also 60 Hertz mindestens so an Rechnungen pro Sekunde, wenn sie gleich verteilt werden, logischerweise. Wenn man dann XML nicht im Texteditor schreiben will, dann kommen wir um ein Faktura-Programm nicht mehr rum, also OpenOffice oder sowas reicht dann alleine leider nicht mehr, dann wird man schon eher in sowas gehen wie das Faktorama vom Ralf Heidenreich, was ich immer noch ganz toll finde als Offline-Anwendung, aber ja, dann gibt es, beschlossen, aber noch nicht terminiert, irgendwann eine Übertragungspflicht. Wie gesagt, steht im Gesetz, BMF und Bundesrat werden dazu ein entsprechendes Gesetz verfassen und veröffentlichen. Wir können davon ausgehen, dass sie sehr wahrscheinlich vor WIDA kommen wird und WIDA kommt im Juli 2030. Das heißt, wir reden hier irgendwas zwischen 2028 und 2030, wenn sich da nichts mehr verschiebt. Da wird es dann auch zusätzlich erforderliche Attribute geben. Möglicherweise werden wir die Umsatzsteuer-ID des Empfängers und Absenders erwähnen müssen, dass das automatisch gematcht werden kann. Aber das wird noch total super. Übertragungswege sind auch noch nicht definiert. Wir schauen interessiert nach Frankreich. Die sind uns etwas voraus. Da gibt es dann zum Beispiel ein REST-API. Und dann, wie gesagt, ab 2030 wird es dann in der EU brenzlig. Da muss ich dann quasi auch EU-weit XML verschicken, wenn ich eine Rechnung schicke an Frankreich-Unternehmen oder sowas. Und das Schöne ist, das wird dann allerdings tatsächlich dasselbe System. Das war so ein bisschen die Idee hinter diesem, wir nehmen mit dem Wachstumschancengesetz, nehmen wir dieses wieder voraus, die wollen dasselbe System verwenden. Also quasi dieses wieder sagt, ihr müsst ein nationales System haben, das dann mit unserem Europasystem kommuniziert. Das ist dieses wieder, wie gesagt, wieder ist eine Richtlinie, aber auch noch zwei ergänzende Dinge. Die erste Zahl ist die Richtlinie, die zweite Zahl ist dann eine Durchführungsverordnung oder eine Verordnung und die dritte Zahl ist die Durchführungsverordnung. In den Verordnungen steht dann genaues drin, hier, ihr müsst mal so ein System machen, das das Ganze erfasst. Da ist die Quelle. Das geht dann auf die Verordnung oder sowas und das wird dann quasi auf gut Deutsch, in Deutschland bekommen wir ein Umsatzsteuermeldesystem und da schicken wir es hin und wenn es eine internationale ist, dann schicken wir es sehr wahrscheinlich an dasselbe Meldesystem, weil das kann dann, das wird es dann halt hoffentlich können. Edifact, was daraus wird, Edifact ist ein Standard für E-Rechnungen. Ja, das ist noch nicht so ganz raus. Es gibt grundsätzlich, oder Edifact ist ein Format, deswegen ist das schon mal, das ist schon mal ein Punkt. Und das andere ist EDI, also der erste Teil von Edifact, ist eigentlich eine Kombination aus einem Protokoll und einem Format. Also bei einer EDI-Verbindung redet man eigentlich darüber, dass Rechnungen verschickt werden über ein definiertes Format und Protokoll. Also zum Beispiel Protokoll AS4 und Format UBL ist, glaube ich, die Grundbasis von PEPOL. Das ist ein EDI-Hersteller. Und wahrscheinlich darf man diese EDIs, die müssen dann irgendwie mit den Systemen kommunizieren. Müssen dann aber auch die Attribute liefern können. Und GeoBD. Dieses schöne Bild ist das Bild, das man von ChatGPT generiert bekommt, wenn man ihm sagt, und morgen zeigt uns ein Doktor mit einer kleinen Taschenlampe, wo diese Idee hergekommen ist. Die gibt es schon länger. Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung digital. Allein den Titel kann ich mir schon nicht merken. Aber der gilt dann auch für alle, weil jeder, der E-Rechnungen empfängt oder versendet oder verarbeitet, und das muss er ja dann, darf das durchmachen. Da geht es darum, wir brauchen eine Verfahrensdokumentation, wir brauchen eine Ablaufdokumentation, retrograde, progressive Prüfbarkeit, revisionssichere Archivierung und solche Geschichten. Sehr schön auch noch, jetzt noch ein bisschen Icing, Top, die Sahne auf dem ganzen Ding, der Umsatz, der Entwurf für den neuen Umsatzsteueranwendungserlass. Der erwähnt sowas wie Validierung. Also ein Validierer wäre eine Prüfung, eine syntaktische Prüfung von der ganzen Kiste. Der erwähnt Validierung. Validierung braucht man nicht. Man muss nur gewährleisten, dass alle E-Rechnungen valide sind. Also die müssen dann schon der Norm entsprechen. Das kann man zum Beispiel mit einem Validierer machen. Mustang wäre so ein kleiner Validierer, mit dem das gehen würde. Wir können übrigens später noch Live-Demos in der Fragerunde machen, wenn irgendjemand Bock hat, irgendwas gezeigt zu bekommen oder sowas. Dann sind wir weiterhin im impliziten Teil. Prozessänderungen. Wir werden die Rechnungen wahrscheinlich innerhalb von 20 Tagen europäisch melden müssen. Da müsste ich nochmal genau nachsehen. Und innerhalb von 10 Tagen innerdeutsch. Also Echtzeit. Hier, die Verwaltung redet von einem Echtzeit-Meldesystem. 10 Tage. Und ja, wir brauchen jetzt eine E-Mail-Adresse und eigentlich brauchen wir eine Visualisierung, ansonsten kann man den Spaß nicht bezahlen. Und so ein bisschen, wir fangen langsam an, wieder zu unterscheiden, ob ein Kunde eine Privatperson ist, die vielleicht überhaupt keine Rechnung braucht oder noch eine normale Rechnung kriegen kann, oder ob es eine Firma ist, der ich ja dann was Spezielles schicken muss. Wieder übrigens ist ein Recht keine Pflicht, es sei denn, die Länder machen es zur Pflicht. Also bei Wieder geht es um das Recht anderen Firmen in anderen Ländern, elektronische Rechnungen zu schicken und die Länder können entscheiden, ob sie das dann gerne verpflichtend hätten und Frankreich, Deutschland sind da mit dabei. Prozessänderungen sind auch deshalb nötig, weil in der Norm stehen Sachen drin, die jetzt plötzlich benötigt werden, sowas wie Einheiten, Mengeneinheiten, Stück, Sixpack. Und Steuercodes, also nicht nur hier 0% Umsatzsteuer, sondern 0% Umsatzsteuer. Warum genau? Und noch nicht in der Norm, das ist auch ganz gut so, Umsatzsteuer als einzige ID, da gibt es einen Workaround, horizontale Addition, Gott sei Dank, noch nicht drin. Normalerweise, also man kann bei Rechnungen entweder pro Position die Umsatzsteuer berechnen oder man addiert alles zusammen und macht es dann zusammen, macht dann die Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag. Und das Letztere ist der Weg, der bevorzugte Weg und auch der Weg in der Norm. Es gibt aber Leute, die mir hochoffizielle Dokumente schicken, dass es anders auch erlaubt wäre in Deutschland noch, aber nicht mehr mit der Norm. Es sei denn, da kommt dann eine Neuauflage. Unterpositionen gehen in der Norm noch nicht, werden aber verpflichtend zum Beispiel bei der GAAP vorausgesetzt. Bruttorechnung geht noch nicht, Sammelrechnung geht noch nicht. Bei diesen 1,2 Milliarden Rechnungen pro Jahr reden wir logischerweise über Sammelrechnungen. Also es gibt hier Geschichten, dass das Wolfsburger Werk allein am Tag 300.000 Sammelrechnungen bekommt. Die freuen sich. Vor allem, wenn da die Sammelrechnung heißt, mehrere Bestellungen, eine Rechnung. Und im Moment ist es auf gut Deutsch so, wenn ich eine Bestellung, ich muss eine Rechnung für jede Bestellung schreiben, wenn ich der Norm folge. In Zugpferd Extended gibt es die Möglichkeit, eine Sammelrechnung zu stellen, wo ich dann auch sagen kann, ich habe hier in Zeile 3 beziehe ich mich übrigens auf Bestellung A und in Zeile 4 beziehe ich mich auf Bestellung B. So, ich bin weder Rechtsanwalt noch Steuerberater. Nur ein kleiner Klugscheißer. Und deswegen habe ich diesen komischen Validierer geschrieben. Wie gesagt, es gibt keine Validierungspflicht, aber es gibt Prüfartefakte. Das sollte man mal erwähnen. Also ihr könntet, wenn ihr wolltet. Es gibt nämlich neben den unvermeidlichen Schemadateien, jeder erkennt Schemadatei für XML, da steht drin, welche Attribute sind erlaubt, welche Elemente sind erlaubt, in welcher Reihenfolge, gibt es auch Schematron-Dateien. Also bei Schematron-Dateien, das sind Prüfkriterien, wo man auch mathematisch arbeiten kann. Da kann man dann definieren, ich möchte jetzt ein Prüfkriterium, Rechnungsdatum entspricht oder ist nach dem Leistungsdatum oder die Summe der Nettopositionen entspricht der Gesamtnettosumme. Zugpferd Infopaket, da gibt es eins kostenlos zum Download. Da sind diese Schematron-Dateien, die Schemadateien sind drin, die Spezifikation, Referenz nennt sich da technischer Anhang und noch ein paar andere Beispiele zum Beispiel. In Zugpferd gibt es zum Glück auch für den Empfänger nicht die Pflicht, die Optik mit dem XML zu vergleichen. Seit neuestem ist das XML führend. Na, vielen Dank. Also ich persönlich bin übrigens, ich bin gegen E-Rechnungspflicht, aber pro E-Rechnung. Egal. Und diese ganze Zugpferd-Geschichte, die sind auch so ein bisschen, also nochmal kurz zur Erinnerung, Zugpferd 2 ist Faktor X1 und die haben das auch nicht verbockt. Also die haben jetzt nicht gesagt, hier, macht das mal gesetzlich. Es gab eine Verbandsumfrage und da haben dann von 16 Verbänden, die sich dazu geäußert haben, haben 10 gesagt, nimmt man Zugpferd mit dem interessanten Nebeneffekt, dass die Jungs dafür kein Geld bekommen. Also die bekommen keinen Cent mehr. wir sind ja hier alle Open Source und so. genau, der Aufwand ist auch für KMUs. Am Anfang hat man gedacht, das wäre vielleicht ein gewisser Aufwand, also vor allem für KMUs. Da gab es Vorschläge, ganz frühe Vorschläge, da steht sowas drin wie, die könnten wir ein bisschen incentivieren, da müssen wir ja vielleicht mal reinschreiben, hier macht mal eine, wir könnten eigentlich eine vorausgefüllte Umsatzsteuervoranmeldung anbieten zum Beispiel oder sowas. Oder vielleicht macht ihr ganz frühe Vorschläge auch sowas wie, vielleicht könnte man sogar die Archivierung übernehmen für diese Leute. Aber das war das war die Entwurf der Richtlinie. Die Richtlinie hat dann gesagt, okay, hier brauchen wir alles gar nicht. Jetzt war Verständnis auch schon viel besser, wie viel das volkswirtschaftlich bringt und so weiter. Wir haben total viele Kosteneinsparungen für Steuerpflichtige rundweg und alle sind glücklich und froh. Und die Kommission macht vielleicht nochmal einen Bericht für die Folgekosten, aber das wird schon gehen. Und die links unten, die 300 Mega-Euro, das war auch ein sehr früher Kommentar, da hat sich in der Stellungnahme der 7 Spitzenverbände oder 8 Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu diesem Referentenentwurf, da haben die geschrieben, ich glaube, also kommt aus der Handwerksecke, so Zentralverband des Handwerks oder sowas, die haben dann mal so vorgerechnet, so Jungs, wir haben hier mal so 1 Million Handwerker und wenn jetzt jeder Handwerker auch nur 300 Euro ausgeben muss, um seine Software zu aktualisieren, dann reden wir 300 Millionen Euro. Aber das ist natürlich Handwerkermathematik, damit kommen wir hier nicht weiter. So generell reden wir gerne über dieses Echtzeit-Umsatzsteuer-Meldesystem, auch Continuous Transaction Control auf Englisch, CTC genannt. Und da haben wir 4 oder 5 Corner oder auch Y-Modell, meint alles das Gleiche. Das sind die 4 Corner. Da gibt es einen Empfänger und einen Rechnungssteller und die bedienen sich Dienstleistern. Theoretisch könnte es auch derselbe Dienstleister sein, dann wären es nur 3 Corner, aber egal, wir erkennen deutlich 4 Ecken. Wenn wir jetzt noch den Finanzamt mit dazu nehmen, dann haben wir 5 Ecken. Jede Ecke kostet ein bisschen Geld und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, dann können wir schon das Y erkennen und dann hätten wir eine Zentrale. Dann können wir alles machen, dann können wir Visualisierung machen, dann können wir Konvertierung machen, Archivierung, können wir alles zentral übernehmen. Aber zum Glück steht ja im Gesetz, brauchen wir erstmal nur die Übermittlung zu übernehmen. Genau, dann haben wir Folgekosten. Bei den Herren in Blau müssen sie zuerst folgen und dann bezahlen sie. Und bei den anderen Folgekosten oder bei den Folgekosten, die ich jetzt meine, müssen sie zuerst bezahlen und dann können sie was anbieten. Nehmen wir mal ein Beispiel OpenPEPOL. OpenPEPOL ist, wie der Name schon sagt, geschlossen oder zumindest offen für zahlende neue Kunden. Die sollen dann möglichst auch alle 27.000 zertifiziert sein. Das ist eine interessante Geschichte. In Australien und Niederlande müssen die ISO 27.000 zertifiziert sein. In Deutschland muss ein OpenPEPOL Access Point technisch gesehen nicht zertifiziert sein nach ISO 27.000, muss aber ein sehr ähnliches Schutzniveau haben. Deswegen bringt es einem kaum was. Und genau, und man muss auch, OpenPEPOL ist so ein EDI-Netzwerk, man muss nicht Access Point sein, um eine PEPOL-ID zu bekommen. Also im Grunde könnte ich auch zu einem Access Point meines Vertrauens gehen, das ist wie E-Mail. Ich muss auch nicht jeder muss seinen eigenen E-Mail-Server betreiben. Die COSIT, also die Leute hinter der X-Rechnung, sind die Country Authority geworden in Deutschland vor gar nicht allzu langer Zeit. Und die kriegen auch tatsächlich schon mehr als 50% der Bundes-X-Rechnungen über PEPOL, weil über diese EDI-Netzwerke laufen die Mengen, also die Massen an Rechnungen. Da geht es um Firmen, die sich regelmäßig sehr viele Rechnungen schreiben. Ist aber auch nur ein EDI-Provider, der sich immerhin mal Gedanken gemacht hat, wie er denn so zukünftig mit dieser CTT-Situation umgehen möchte, hat aber einen interessanten Aspekt. Es ist Jammern auf hohem Niveau, ich gebe es zu, aber weil diese bei OpenPEPOL gibt es tatsächlich, der Philipp Helger hat sich unglaublich viel Mühe gegeben und hat richtig gute Open Source geschrieben. OpenPEPOL kann man so gut wie komplett auf einem Open Source Stack fahren. Und OpenPEPOL ist eine gemeinnützige Geschichte. Das heißt, es gibt keine Kapitalfirma, die hinten dran da so massig Geld verdient. Aber trotzdem, zahlende Kunden wären schon nett, ne? Weil für das Zertifikat bezahlt man Geld. Also wenn man dann auf die Pricing-Seite geht, dann sieht man, für wenige Kilo Euro kann man sich dann eben dieses Zertifikat kaufen als Access Point, dem man nicht zahlen muss. Aber es gibt nur sehr wenige Access Points, einer oder anderthalb vielleicht, wenn überhaupt, die das Ganze dann noch für Umme weitergeben. Weil die Leute sind normalerweise sehr froh, wenn sie ein Zertifikat haben müssen. Dann sagen sie, okay, prima, gebe ich weiter die Kosten an meine Kunden. Schauen wir mal kurz auf Frankreich. Da gibt es sogenannte PDPs. Das waren diese 4 Ecken, diese Service Provider. Das sind PDPs, also zertifizierte Portale, die quasi dann die Rechnungsübermittlung übernehmen werden. Die machen Reporting, die machen auch Reporting. Also denen muss ich sogar schreiben, wenn ich eine Rechnung an Endkunden geschrieben habe. Rechnungen bekomme ich per Polling, habe ich bisher nur gesehen. Also ich kriege nicht mal eine E-Mail, wenn ich eine Rechnung erhalten habe oder sowas. Aber kann sein, dass es PDPs gibt, die mittlerweile mehr können. PPF ist ein, jetzt muss ich selber meine Quellen gucken, falls jemand gesagt hat, ja. PPF ist ein, was haben wir denn, die 30, ein Portail Public de Facturation, das öffentliche Portal, also dieses Dings, das sollte mal kostenlos sein und das haben sie jetzt weggenommen, weil haben sich zwar sehr viel Mühe gegeben und haben eigentlich schon angefangen, aber wohl zu wenig Zeit oder vielleicht ein bisschen Angst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und um ein PDP zu werden, also um so ein Partnerportal zu werden, muss ich auch ISO 27000 zertifiziert sein und Segnum Cloud und noch ein paar andere Geschichten. Segnum Cloud Kern, Daten müssen in Frankreich ansässig sein. Führt letzten Endes dazu, ich weiß nicht, wie lange es, ob es dann in Frankreich, die fangen, glaube ich, Mitte nächsten Jahres dann wirklich echt aktiv an mit verpflichtend, ob es da dann kostenlose Lösungen geben wird und wenn ja, wie lange. Fazit E-Rechnungspflicht, die kommt, beziehungsweise ist schon da. Es gibt ganz viel Open Source. Ich habe auf zugpferd.org mal kurz eine Liste gemacht. Das zugpferd.org ist logischerweise total inoffiziell. Offiziell ist die Zugpferd-Webseite pferd-net.de. Und EN16931 gibt es auch schon. Es wird eine Neuauflage geben. Frankreich hat sich Mühe gegeben, vielen Dank, aber hat es leider nicht ganz geschafft. Das ist auch Kosten, oder ist die Frage, ob es jetzt noch kostenlos so geben wird und ob es in Deutschland kostenlos geben wird, ob da jemand ein Budget frei hält, um da wenigstens, wenn schon nicht frei und Open Source, dann wenigstens kostenlos was reinzuballern. Ja, also dezentral wird es auf gar keinen Fall. Ob sie unfrei wird oder kostenlos, man weiß es nicht. Gut, jetzt habe ich euch alle erschlagen.
Ja, Jochen, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Wie zu erwarten, schon die erste Frage da. Ich reiche schon mal das Mikro durch.
Ich freue mich schon.
Ja, hallo, vielen Dank fürs Erschlagen. Die Flut bricht über uns herein, völlig klar. Müsst ihr noch was koordinieren? Test. Okay, dann muss ich noch schneller reden, alles klar. Ja, also GmbH, zwei Mann, also KMU, Lesepflicht, kein Problem, Eyeballs Version 1. Wir haben noch nie eine reine XML-Rechnung bekommen. Reinkommen pro Monat max 10, rausgehen auch so pro Monat max 10. Ausgehend auch kein Problem. Wir haben uns da selbst gebastelt mit Open Source. Ein bisschen Perl, viel LaTeX, ein bisschen Mustang. Vielen Dank dafür.
Gerne, danke.
Unsere Sorge, die uns umtreibt, ist, gibt es Anzeichen dafür, dass irgendwann jemand kommen wird und prüfen wird, ob unser Verfahren auch allen möglichen Normen und Regeln gerecht ist und uns ein Zertifikat geben oder verweigern will? Ein
Zertifikat wirst du keins brauchen, geben oder verweigern. Es kann sein, dass du irgendwann eine Umsatzsteuerprüfung hast.
Also eine ganz normale Ausprüfung des Finanzamts.
Da gibt es der Mensch ist leider verschieden. Der Bernhard Lindgens war Referatsleiter im Bundeszentralamt für Steuern. Ich weiß nicht, wer der Nachfolger ist oder die Nachfolgerin. Und der hat schon mal gesagt, so ja, wir gehen hin und wir werden prüfen dann auch, ob diese E-Rechnungen dann auch richtig sind und so weiter. Und er hat auch mal in den Raum geworfen, es wäre vielleicht auch mal eine ganz nette Idee, dass wir den Leuten mal sagen, hey, hier, gib mal alle, also es ist alles Hörensagen, gebt mal alle E-Rechnungen, die ihr schon bekommen habt, her. Weiß ich gar nicht, ob man das so fordern darf, weil letzten Endes steht nirgendwo, dass ich es festhalten muss, ob es jetzt eine E-Rechnung war, aber könnte sein, dass irgendwann mal geprüft wird, müsste man die Leute dann dementsprechend
anhauen. Das heißt, ich fasse zusammen, die Chancen sind gut, dass in den nächsten 5+ Jahren wir mit unserem FOS-Gebastel durchkommen, außer es kommt eine GOBD-Prüfung und wir haben irgendwas anderes falsch gemacht.
Selbst wenn ihr GOBD-Prüfung habt, könntet ihr mit FOS durchkommen, unter bestimmten Umständen, aber ja. Und wenn ihr Kleinunternehmer seid, müsst ihr auch aktuell nicht schreiben ab 2027, 2028, sondern ihr müsst nur empfangen können weiterhin. Und dann wird es halt losgehen, dass die Leute euch dann schicken.
Wir machen es aber trotzdem, Vorsicht und so weiter. Vielen Dank.
Gerne, danke.
Kannst du das zweite Mikrofon nochmal bitte aufmachen?
Test. Ah, okay. Eine Anmerkung dazu, weil Prüfungen, die da kommen können von Finanzbehörden, weil es gibt ja den Cyber Resilience Act und ich habe es gerade nochmal checkt mit einer KI, also Buchhaltungssoftware ist wohl auch im Scope des Cyber Resilience Act. Das heißt, ab Ende 2027 darf dann Buchhaltungssoftware nur noch mit CE-Zeichen in Verkehr gebracht werden. Das heißt, dieses FOSS-Gebastel könnte vielleicht von den Finanzbehörden kritisiert werden.
Wir freuen uns.
Gut, das war jetzt nur eine Anmerkung anscheinend. Okay, gut, dann die nächste Frage.
Es ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber wo ich dich schon mal hier habe, ich habe eine Frage zum Zugpferdprofil X-Rechnung. Mhm. Kannst du mir da erklären, was damit gemeint ist? Ist da kein Sichtteil mehr im PDF oder Doch. Wie ist das vorgesehen?
Zugpferdprofil X-Rechnung ist ein Politikum. Es ging vorher schon. Man kann die Daten, die in der X-Rechnung drin sind, hätte man im EN16931-Profil einbetten können. Es heißt Referenzprofil X-Rechnung, weil gesagt wurde, okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen weiterhin diese Architektur, dass ich im PDFA habe, mit einem eingebetteten XML. Und das muss übrigens eine CII-X-Rechnung sein jetzt, weil Zug fährt in dem Zusammenhang. Aber wir geben die Verantwortung für die Validierung ab. Das heißt, theoretisch, also Mustang prüft dann halt mit den Schematrons von der COSIT, ob das passt, und ansonsten mit den Schematrons von der AWV. Aber technisch gesehen könnte die COSIT sagen, hey, wir machen ein super tolles Sonderfeature XYZ, und dann könnte man das in diesem Referenzprofil X-Rechnung verschicken, ohne dass man da nochmal irgendwas nachziehen müsste.
Ich habe es vielleicht überhört, weil es waren ja sehr viele Details tatsächlich. Trotzdem danke dafür, das überhaupt zu sortieren, ist, glaube ich, Respekt, das so in die Reihenfolge zu bringen. Meine Frage ist so ein bisschen, ich meine irgendwo mal gehört zu haben für den Empfang, dass sich der Empfänger aussuchen können darf, ob er lieber CII hätte oder UBL hätte.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja? Also es, okay. Bei Zugpferd konnte sich der Empfänger aussuchen, ob er die PDF-Variante nimmt oder die XML-Variante. Wird jetzt oder ist jetzt eigentlich de facto nicht mehr so wirklich so, weil XML ist jetzt führend und der Empfänger entscheidet, ob er CII schickt oder UBL. Also das war eigentlich, ja.
So, ich schaue nochmal in die Runde. Ah, da vorne.
Für die, die das vielleicht noch gar nicht gesehen haben, hast du vielleicht mal ein Beispiel, so eine ja. XML-Datei oder ja. für das CII, ja. dass man das einfach nur mal gefühlsmäßig sehen kann?
Ja.
Wunderbar.
Genau. Oh, wenn ich jetzt hier noch Internet hätte. Genau.
Oder aus dem Kopf an die Tafel schreiben.
Netter Versuch.
Sorry.
Es sind ungefähr 5 Kilobyte, die man mindestens braucht für so ein Ding. Okay. Ist komplex. Aber mache ich auf jeden Fall jetzt. Und ich validiere auch mal mit Mustang durch. Oder ich habe auch logischerweise lokal da. Moment, ich habe einen ganzen Korpus gebaut.
Ja, genau, so ein Texteditor reicht mir.
Genau, Texteditor sieht dann, wir machen mal hier ein CII auf. Das ist, ist eine Teilrechnung und die sieht ungefähr so aus. XML, das kennen wir schon.
Alles Kommentar, ne?
Genau, ja. Und hier kommt RSM, RAM, Kram-Gedöns, Cross-Industry-Invoice heißt hier die Dings. Root-Node, und dann haben wir hier, hier ist eine Position mit 19%, da sind Schweinesteaks für 5,50 Euro in Kilogramm. KGM ist die Einheit für Kilogramm. Und hier unten haben wir nochmal eine Zusammenfassung mit den Beträgen. Das Ganze gibt es auch als UBL oder dieselbe Rechnung in UBL. Sähe dann so aus, da haben wir ein Root-Element von Invoice oder Credit Note. Und das ist etwas kürzer und ich glaube, die Header-Daten stehen oben oder so. Also die Zahlen stehen oben. Und genau, dann eben sowas wie das
Ganze. Kann man die beiden bijektiv ineinander umwandeln?
Bitte?
Kann man das bijektiv umwandeln? Man kriegt auch das.
Ich sage mal, man kann es umwandeln. Ob es bijektiv ist, gehen die Meinungen auseinander. Also es gibt ganz spitze Details. Ich habe neben Mustang Project ist Open Source, gibt es einen Mustang Server und es gibt ein Open Source Projekt, auch auf dieser Liste verlinkt, das die umwandelt. Das ist auch ein EU-Projekt, also im Rahmen von diesen EN16931. Also einigermaßen brauchbar. Man kann die umwandeln und man kann sich, sage ich mal, dann im Verarbeiten auf einen von den, auf eins von den Formaten einigen. Und das hier wäre die ganze Kiste mit, wo halt diese CII-Version von der XML-Datei in eine PDF-Datei eingebettet ist. Und jetzt zeige ich es noch im Cuba und muss sagen.
Ja. Achso, ich wollte nicht unterbrechen.
Ich mache einfach mal so im Hintergrund weiter.
Achso, genau. Ich werfe mal einfach die Frage so ein bisschen rein. Eine Sache, die mir auch noch nicht ganz klar war, wo ich mal drüber nachgedacht habe, ist, wie ist denn das mit so Quittungen? Also es gab ja diese lustige Bonpflicht bei den Bäckereien mal vor 2-3 Jahren oder während Corona, ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist jetzt im Moment natürlich so durch den Empfang erstmal nicht so wichtig, aber wenn ich ja dann theoretisch versenden muss, ne? Also ich verstehe, wie das bei elektronischen Diensten funktioniert oder wenn ich meine Vodafone-Rechnung kriege, gibt es da schon Beispiele oder wie wird das denn ablaufen, wenn ich jetzt als Unternehmen bei der Bäckerei mal ein paar Brezel für die Froscon sponsern will?
Du kannst bis 250 Euro hast du kein Problem, weil da hast du eine Kleinbetragsrechnung, ab 250 Euro musst du eine elektronische Rechnung bekommen. Ablauf typischerweise, oder ich sag mal, der ganz praktische Ablauf, wenn ich jetzt in Konrad reingehe, kriege ich an der Kasse einen Bon und gehe dann mit dem Bon zur Infothek und sage, ich hätte es gerne mal als Rechnung, wenn sie es dir nicht so anbieten. Das hier wäre nochmal ein links der PDF-Teil und rechts der XML-Teil visualisiert in Cuba und Mustang ist eine Kommandozeilenanwendung, die lasse ich auch nochmal kurz durchlaufen. Während die nächste Frage, falls wir noch Zeit haben.
Ja, Zeit haben wir auf jeden Fall. Haben wir noch Fragen? Einer kommt da.
Gerade das Beispiel Konrad und Rechnung aufgegriffen. Ich switch nochmal zum Bäcker zurück. Wenn ich über die 250 Euro bekommen würde, müsste der Bäcker das dann auch machen, beziehungsweise könnte ich dem Bäcker nicht einfach sagen, mach zwei Rechnungen drauf? Also
zwei Rechnungen glaube ich nicht. Aber
wir könnten ja zwei Einkäufe nacheinander sein.
Bitte?
Es könnten ja zwei Einkäufe nacheinander sein, ne?
Ja, dann viel Glück. aber der müsste dir auf Anfrage eine liefern können und auch liefern tatsächlich. Ja, weil letzten Endes, du wirst ja auch die Umsatzsteuer dann irgendwie wieder haben von der ganzen Kiste. Also ja. Beantwortet das die Frage? Okay. Gut. Oder ich gehe mal hier in. Nächste Frage, genau. So.
Ich arbeite bei einer nachgeordneten Behörde eines benachbarten Wissenschaftsministeriums und wir kriegen ja schon die ersten E-Rechnungen. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass bei digitalen Gütern, bei den reinen XML-Gütern, Rechnungen halt teilweise die interessanten Daten, wie Lizenzkeys, irgendwie sowas, halt dann wieder eingebettet in einer PDF in diesem XML liegen. Geht das nicht irgendwie am Digitalisierungsgedanken vorbei, wenn wir strukturierte Daten haben, in denen dann wieder nur Markup drin ist?
Also du musst alle Daten mitliefern und zwar im XML, die für diese Rechnung notwendig sind. Wenn du zum Beispiel sagst, ich beziehe mich auf Aufmaß sowieso, dann muss dieses Aufmaß dabei sein. Das ist eine PNG-Datei und die muss dann im XML drin sein. Bei Zugpferd durfte die vorher auch benachbart in der PDF-Datei liegen, mittlerweile auch tendenziell eher im XML. Und es gibt Leute, die es übertreiben. Also mein absoluter Liebling war die Kanalsanierungsfirma, die hat so eine Sonde, die durch den Kanal fährt und die hat dann das Video von dieser Sonde komplett in die E-Rechnung eingebettet. Und das waren dann 2 Gigabyte. Die haben die Digitalisierung voll begriffen. Und da hat dann auch irgendwann gibt es dann, also von der X-Rechnung gibt es dann zum Beispiel irgendwie so Hausordnung hier maximal 10 Megabyte pro Rechnung oder sowas.
Ja. So, dann noch eine Frage. Business to Business ist ja klar, Firmen sind klar. Was ist eigentlich aber mit Vereinen, oder Vermietern, die die Rechnungen von Firmen kriegen, die ja auch das steuerlich absetzen, aber eigentlich ja im Privat das haben und so. Also gilt das jetzt dann nur, weil ich habe da schon mal verschiedene Meinungen gelesen. Mhm. In der Zeitung stand irgendwie, Vermieter müssen das dann auch empfangen können oder es stand Vereine fallen da drunter. Also das ist mir nicht ganz klar, ob wirklich jetzt Business to Business nur Firmen meint oder auch andere Personengruppen, die es vielleicht noch gar nicht wissen.
Kein Rechtsanwalt und kein Steuerberater, aber persönliche Meinung, Gewerbetreibende. Also oder alle, die ein Gewerbe haben. Und das betrifft tatsächlich im Zweifel auch sowas wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es gibt, wenn Kleinunternehmer, gibt es die Ausnahme derzeit noch, dass man halt noch nicht schreiben muss, sondern nur empfangen können muss. Aber alles, was da irgendwie gewerblich kreucht und fleucht, es gibt eine Liste von Ausnahmen, Paragraph 4 Sozialgesetzbuch oder sowas. Da stehen dann sowas drin wie Grundstückerwerbe oder Fahrscheine und soziale Dienstleistungen wie, Altenpflege oder sowas sind davon ausgenommen. Aber grundsätzlich gehe mal lieber davon aus, dass das leider sein muss. Bevor man jetzt sieht, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, das wäre mein Kommandozeilentool gewesen. Ja, ich versuche es, aber irgendwie will er nur. Action Validate, Entschuldigung. So läuft's. Genau. Mich und meine Firma kann man auch mieten für wenige Hekto-Euro. Wir reden auch gerne kostenlos mit Committern, Open-Source-Committern, Wissenschaft und Open-Source-Committern, die sie werden wollen und Interessenten. Und Und noch eine Frage.
Beinhalten eigentlich elektronische Rechnungen, wenn die zum Beispiel per E-Mail verschickt werden, irgendeine Form von
Zertifikaten.
Eine Prüfung über Zertifikate, wo ich sicher sein kann, dass die Rechnung nicht verändert worden ist.
Bei PDF konnten Sie, bei XML ist es eigentlich de facto nicht mehr so. Du hast den innerbetrieblichen Prüfprozess, das heißt, du musst sowieso prüfen, ob das jetzt geleistet wurde und du kannst möglicherweise versuchen zu sagen, hey, wir validieren es durch und wir stellen euch ein Upload-Portal zur Verfügung oder sowas, aber es wird schwierig. Also es ist jetzt nicht, es gibt diese XML-Standard-Signier-Geschichten, verpflichtend sind die nicht. Möglicherweise kann man die optional darauf anwenden, aber wenn die der Empfänger nicht prüft. Es gab bei der digitalen Signatur die Norm oder die Rechtsprechung, wenn eine Rechnung digital signiert ist, dann kann sie davon ausnehmen, dass man sie nochmal betrieblich prüfen muss. Das gilt im Wesentlichen vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Aber digital signiert ist auch ein Problem, weil du halt, weil du in der Regel in der Archivierung GOBD viel Spaß, du musst nachsignieren. Also wenn du quasi, wenn du eine digital signierte E-Mail bekommst mit 5 Jahren Zertifikatslaufdauer, musst du nach 4 Jahren hingehen und dazu schreiben, ich habe das dann und dann geprüft und das muss dann auch wieder signiert werden. Ist ein ziemlicher Aufwand. Normalerweise eigentlich nicht. Also ich kann dir eine XML-Rechnung schicken per E-Mail und du musst die bezahlen und da muss keine Zertifikatsinformation dabei sein. Genau. Das ist Kommandozeilenausgabe von meinem lustigen Mustang, jetzt mal absichtlich mit einer fehlerhaften E-Rechnung. Mit Fehler los geht es dann natürlich noch viel besser. Mustang kann auch noch konvertieren und lesen und schreiben und ist auch eine Java-Bibliothek, aber und ist Open Source. Noch Fragen?
Ja. Momentan haben wir 2 Standards mit 2 Varianten von Syntax und 5 Schemas. Wird es weiter so mehrgleisig gefahren oder bleibt am Ende irgendwas eins?
Da kommen noch mehr Gleise dazu. Also da kommen jetzt erstmal wir hatten 5 Profile bei Zugpferd und 2 bei der X-Rechnung, Standard und Extension. Jetzt kommt ein 3. von der X-Rechnung kam dazu, das für Clean Vehicle. Keine Ahnung, irgend so ein Kram. Und da kamen noch Branchenverpflichtungen oder Branchenempfehlungen dazu und da kommt jetzt die mit diesen Extension von der, also mit der Neuauflage von der EN16931 kommt dann quasi nochmal, da kommen dann Extension Components, wo man dann sagt, okay, es gibt hier, ich habe hier folgende Erweiterungen vom Standard noch und folgende drin, aber folgende nicht oder irgendwie sowas. Also da muss man dann noch Bruttorechnung und so einen Spaß unterstützen. Also es wird leider nicht leichter. Es ist ein ziemlich kompliziertes Thema, wenn man sich damit beschäftigt.
Ich als Entwickler muss alle Varianten unterstützen oder...
Du musst den Standard unterstützen und die Extension ist quasi optional. Das heißt, du kannst als Empfänger wählen, ob du eine Datei, die in einer Extension vorliegt, annimmst. Also du könntest sagen, nee, die nehme ich mich, schick mir eine Papierrechnung oder sowas. Das heißt, wenn dir jetzt jemand sagt, ich schicke dir jetzt eine Zugfeld-Sammelrechnung mit auf zwei Bestellungen, könntest du sagen, nee, lehne ich ab. Aber im Standard, wenn ich sie dir in diesem EN16931-Profil zum Beispiel schicken würde, dann müsstest du sie annehmen. Also du musst den Standard, den Standardumfang auf jeden Fall unterstützen und ob du eine Extension unterstützt, obliegt dir.
Ich habe gleich zwei Fragen, eine ans Publikum und eine an dich, die ans Publikum zuerst. Ich würde gerne mal wissen, wer von euch hat das schon umgesetzt und wer von euch hat das umgesetzt ohne eine separate Buchhaltungssoftware? Da wäre ich sehr gespannt auf einen Erfahrungsaustausch schreiben. Also zwei.
Ja, auch mit, ich auch.
Drei, okay. Und die andere Frage betrifft die revisionssichere Speicherung, von der ich gelesen habe. Es wird irgendwie verlangt, dass das revisionssicher, also änderungssicher gespeichert wird. Aber nichts, was man sich ausdenkt, ist erlaubt, außer das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Worm-SSD. Das wird angeraten, aber die Dinger sind so schweineteuer.
Ja, die ist auf jeden Fall erlaubt und also wie gesagt, kein Rechtsanwalt, kein Steuerberater, aber explizit in den GOBD steht drin, allein im Filesystem reicht nicht. Also du musst ja schon irgendwie Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob ein Git reicht oder so irgendwie generell was Versionierungsmäßiges, aber es gibt auch Open Source DMS, aber das ist dann ist ein anderes Thema tatsächlich, leider leicht.
Ja, ich bin im Consulting-Bereich unterwegs und kriege auch häufiger Projekte von diversen Projektvermittlern. Und in den letzten 10 Jahren sind eigentlich so ziemlich alle Projektvermittler dazu übergegangen, statt Rechnungen von mir anzunehmen, lieber Gutschriften zu schreiben. Ja. Böse Zungen sagen, weil vorher schon die meisten Freelancer nicht in der Lage waren, gesetzeskonforme Rechnungen zu stellen, in Papierform. Gibt es da irgendwelche Dinge, dass das Gutschriftsverfahren auch entsprechend abgedeckt wird?
Ja, wird es. Also wir reden über Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen. Interessanterweise reden wir nicht über Mahnungen, aber das ist ein anderes Thema. Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen auf jeden Fall. Auch Sammelrechnungen nicht, Teile- und Endrechnungen, aber Gutschriften im Sinne von Korrekturrechnungen, Stornorechnungen und kaufmännische Gutschriften, ja. Ist übrigens ein interessantes Thema. Es gab eine kleine Stadt, die hat gesagt, wir wollen jetzt keine X-Rechnung, wir wollen jetzt Zugpferd. Deswegen statt, dass ihr uns Rechnungen mit X-Rechnung schickt, schicken wir euch lieber Gutschriften mit Zugpferd. Aber das geht auch nicht mehr lange gut. Oder ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Ist mir auch egal.
Okay, haben wir sonst noch weitere Fragen? War ja bis jetzt schon eine sehr angeregte Diskussion. Ich sehe keine Meldung mehr.
Ich bin okay. Noch ein bisschen da, wenn mich jemand sieht, wenn ich rumlaufe oder jetzt noch hier irgendwie sprechen möchte.
Dann meinerseits schon mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke an euch. Danke, dass ihr sein durfte.